Da muss ich sagen, in dem Moment war ich so Frankfurt-Fan. Auf dem Klo. Da kam auch der erste Beitrag.
Also das ist, glaube ich, so was Lustiges und eine lustige Antwort habe ich noch nie gehört.
So in 2-3 Jahren ist ein Aufstieg auf jeden Fall möglich. Für mich ist das die beste zweite Liga der Welt auf jeden Fall.
Eintracht und die anderen. Der SGE-Podcast.
Moin an die Zuhörer, hier zur 11. Folge, Eintracht und die anderen, ein neuer Verein, vielleicht hat man es schon gehört an der Begrüßung, letzte Folge Hansa Rostock, ja, jetzt direkt der nächste Zweitliga-Verein, es geht um den Hamburger SV und da stelle ich heute HSV Newstime vor, hallo.
Moin.
Du bist auf Instagram vertreten mit 7700 Abonnenten, also ordentlich, und ganze 525 Beiträge sind aktuell noch auf deinem Account. Über das alles wollen wir dann später noch ein bisschen detaillierter reden. Was wir noch gerade wissen wollen, der letzte Post, oder beziehungsweise der erste Post, der noch auf deinem Account ist, war 2019, am 18. Juli 2019, vor ganzen 120 Wochen. Genau, vieles mehr, über das wollen wir dann später reden. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange rum und starten direkt in die erste Rubrik rein, nämlich
euer letztes Spiel.
Ja, das letzte offizielle Spiel, sag ich mal, war heute um 14 Uhr gegen FC, oh, jetzt tue ich mich schwer, FC Nordjylland.
Ja.
Ich weiß nicht, ja. So ungefähr.
Ja.
Genau. 7-4 ging es aus. Ja, wie war es? Also war Hamburg ein bisschen mehr im Vorteil vor dem Spiel oder wer war der Favorit vor dem Spiel?
Also der Favorit war auf jeden Fall die Gäste aus Dänemark, würde ich sagen. Erstens sind die Erstligisten in Dänemark und der HSV hat viele Spieler für Länderspiele weggegeben, so wie Alidu oder Reis, halt die Stammspieler. Es haben viele aus der U19 mitgespielt, also ich würde schon sagen, das Nordjylland, glaube ich, heißen die, waren auf jeden Fall im Vorteil. Aber, ja, wie man am Ergebnis sieht, ja. Am Ende recht souverän, in Klammern, gewonnen. Obwohl ich habe eigentlich nicht viel vom Spiel gesehen, muss ich sagen, weil ich war ja noch in der Schule.
Genau.
Aber ja. Ich habe die letzten 20 Minuten gesehen, war eigentlich ein ordentlicher Auftritt. Aber Testspiele, würde ich sagen, sollte man nie so überbewerten.
Genau, und da noch eine kleine Frage, dass wir das nochmal kurz ein bisschen einhaken. Es war ja, wie du sagst, es ist ein Testspiel. Und wenn du da so grob drüber schaust, war das eher ein Spiel, wo viele Stamm, also du hast schon ein bisschen angeteasert, es waren da viele Stammkräfte dabei. Also wurde es vielleicht auch so ein bisschen wie ein richtiges Pflichtspiel gesehen, damit man auch ein bisschen die Abstimmung weiß und lernt? Oder war es wirklich so ein Testspiel, wo viele Spieler getestet wurden? Oder?
Also in der ersten Halbzeit würde ich schon sagen, wurde es schon auf dem Pflichtspielniveau gespielt. Da waren auch ein paar Stammspiele auf jeden Fall drin, außer Kran, außer U19. Aber erste Halbzeit, würde ich schon sagen, war das auf dem Pflichtspielniveau. Aber so in der zweiten Halbzeit, dann kamen die ganzen U19-Spieler rein, auch bei Nordjylland. Und dann war das, denke ich, einfach, das konnte man sogar Jugendspiel dann nennen. Ja. Aber ich würde schon sagen, erste Halbzeit war auf jeden Fall Pflichtspielniveau und zweite Halbzeit nicht.
Okay. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Erkenntnisse von dem Testspiel, was du mitnimmst? Für vielleicht die nächsten Spiele oder so, wo man sieht, ah, okay, der Glatzel hat hier zweimal getroffen oder.
Auf jeden Fall hat man bemerkt, dass Meißner sich eigentlich immer weiter rankämpft an Stammplatz. Heute auch wieder echt stabil gespielt, zwar nur ein Tor gemacht, aber er macht die Bälle fest, er ist schnell. Ja, zu Glatzel hat halt einen Elfmeter gemacht. Gut, braucht man jetzt nicht überbewerten, aber Glatzel. Ist ja nochmal, der ist ja schon ein bisschen länger am Profisport als Meißner. Auf jeden Fall hat sich Meißner im Vordergrund heute gespielt, würde ich sagen.
Okay, ja. Genau, dann lassen wir das Testspiel mal ein bisschen hinter uns, weil das ist ja wirklich ein Testspiel, wo nicht so viel Entscheidendes ist. Sondern reden jetzt mal ein bisschen intensiver über das letzte Zweitligaspiel von euch. Nämlich ein 1-1 gegen den 10. Platz, Karlsruher SC. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Was waren denn so deine Erwartungen oder Hoffnungen vor dem Spiel?
Ja, eigentlich wie vor jedem Spiel, eigentlich einen souveränen Auswärtssieg holen. Ja, aber das ist beim HSV halt relativ schwer immer zu hoffen, würde ich mal sagen. Das war ja das, ich glaube, das war das 5. oder 6. 1-1. Man muss auch sagen, Heuer Fernandes, unser Stammkeeper, ist jetzt seit 3 Spielen verletzt. Und der ist aber mit nach Karlsruhe geflogen. Also man hat die Erwartung gehabt, er spielt. Das wurde, er hat auch 2 Tage vor dem Spiel auf jeden Fall auch die Mannschaftstraining mitgemacht. Also hat man schon erwartet, dass der im Tor steht. Aber am Ende stand dann Johansson im Tor.
Ja.
Zu Heuer Fernandes muss man nochmal sagen.
Ja, genau.
Der ist Walters Spielstil ist ja sehr auf Ballbesitz ausgelegt, muss man sagen. Und da ist Heuer Fernandes der perfekteste Keeper für. Der kann am Ball. Ich glaube, du könntest Heuer Fernandes sogar auf die 10 stellen. Der würde da grandios spielen. Okay. Und Johansson ist komplett das Gegenteil. Johansson ist natürlich auch spielerisch, weil als Profi musst du, als Keeper musst du halt ein bisschen spielen können. Aber er ist nicht so auf einem hohen Niveau wie Heuer Fernandes. Aber dafür ist Johansson der Keeper mit den besseren Reflexen. Also er ist der bessere normale Keeper, sage ich mal.
Okay.
Das hat er auch gegen Karlsruhe wirklich mal wieder gezeigt. Auch schon die Woche davor gegen Kiel. Da war ich ja am Stadion. Da war er wirklich stark. Und auch gegen Karlsruhe hat er uns auf jeden Fall den Punkt gerettet. Ja, genau.
Ja, wir starten direkt mal früh rein. 14. Minute, das Tor für den Hamburger SV. Sonny Kittel hieß der Torschütze. So ein Schlenzer, also ich habe es das Spiel nicht gesehen und ich glaube, einige von den Zuhörern auch nicht. Kannst du mal beschreiben, wie das Tor zustande gekommen ist oder wie es dann zu dem Tor kam?
Das kann ich gerne beschreiben. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal sagen, Traumtor, guckt es euch an. Links kam, glaube ich, ein Pass von Muheim. Eigentlich sah es in der Situation nicht nach Tor aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Kittel halt, so wie man ihn kennt, bisschen wuselig unterwegs, dann in den Strafraum rein und dann einfach mit dem rechten Fuß reingeschlenzt, wie man von, ich sag mal, von FIFA kennt. Finesse-Schuss. Und ich glaube, Griesbeck heißt der Keeper von Karlsruhe oder Gersbeck? Keine Ahnung.
Gersbeck, glaube ich.
Ja. Er hat nur noch hinterher geschaut, also er hat keine Chance gehabt, muss ich sagen. Und das war wirklich ein Traumtor.
Ja, Gersbeck ist, genau. Ja, nicht viel später klingelt es ja dann erneut, aber halt nicht für euch, sondern für Karlsruhe. Die schnelle Antwort von Philipp Hofmann. Das war ja wirklich so ein, wie kann man es beschreiben? Also es war im Zentrum hat sich ja Hofmann irgendwie durchgesetzt gegen Schonlau und dann war Johansson sogar noch dran. Aber der Ball ist dann trotzdem irgendwie ins lange Eck gekommen. Also so ab dem Zeitpunkt, was ging dir da durch den Kopf? Warst du dann schon so ein bisschen so, könnt schwierig werden heute? Oder?
Ja, jein, würde ich sagen. Wir waren eigentlich ganz gut eigentlich im Spiel, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Karlsruhe hat aber die besseren Chancen, das muss man sagen. Aber HSV ist einfach die dominierende Mannschaft immer, egal wie oft, wie es steht. Wir haben immer mehr Ballbesitz, wir haben immer mehr, mehr den Ball. Aber natürlich als HSV-Fan die letzten Jahre, was soll man erwarten? Wenn man ein Gegentor bekommt, dann kommt man immer in Schwierigkeiten und dann denkt man sich, verlieren wir jetzt schon wieder oder spielen wir wieder unentschieden. Und dann, aber die Hoffnung, also ich verliere eigentlich nie die Hoffnung, auch wenn wir ein Gegentor bekommen.
Ja, okay. Das ist natürlich schon mal positiv, auf jeden Fall. Ja, und dann in der 23. Minute fast das Tor für euch dann schon wieder. Da ist Gersbeck irgendwie weggerutscht und hat dann war Jatta das Gefühl vom leeren Tor und dann war der Winkel doch zu spitz und der Ball ging drüber, glaube ich, war es. Hamburg hatte bis dato mehr Spielanteile irgendwie auch, aber Karlsruhe mehr Schüsse. Bis dahin war es ja schon ein ausgeglichenes Spiel, kann man sagen, oder?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. War auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall Top-Spielcharakter gehabt. Das war, beide Seiten hatten guten Chancen, beide Seiten haben mitgespielt. Das Einzige, was so ein bisschen genervt hat, war der Nebel, muss ich ehrlicherweise zugeben beim Zuschauen. Nee.
Ja, dann war erstmal Pause und ja, interessante erste Hälfte. Und in der 80. Minute, wir springen jetzt ein bisschen weiter nach vorne, die größte Chance, Pfostentreffer für Karlsruhe. War dann am Ende vielleicht doch der KSC besser oder wie würdest du das sagen?
Würde ich schon sagen. Also Karlsruhe war allgemein dieses Spiel besser. Davor, die Spiele, ja, war der HSV ja eigentlich immer dominierender. Ich sag jetzt mal, ich gebe jetzt mal Beispiel so Kiel, Düsseldorf. Da war, also da hätte sich HSV den Sieg holen müssen eigentlich. Aber jetzt hatte der HSV eigentlich eher Glück, dass sie 1-1 gespielt haben. Also Karlsruhe war viel griffiger in diesem Spiel, war auch die hatten viel, viel mehr Bock auf den Sieg. Okay. Also der HSV hatte in diesem Spiel, würde ich sagen, ein bisschen mehr Glück.
Ja, es blieb dann am Ende beim 1-1. So, was passierte eigentlich noch in der zweiten Hälfte groß? Gab es noch mal irgendwie so fette Chancen oder gab es irgendwas, was noch mal sehenswert war?
Ja, nein, ich würde eher nicht sagen. Johansson hat auch ein paar Dinger gehalten, die waren aber jetzt nicht so gefährlich. Der HSV wurde auch nicht mehr griffig genug eigentlich. Also die erste Hälfte war auf jeden Fall spannender.
Okay. Ja, und dann am Ende des Spieles war dann Philipp Hofmann, der Torschütze. Würdest du das so unterschreiben oder wie sieht's aus?
Ja, würde ich schon sagen. Also der war schon gut im Spiel drin. Hat ein gutes Spiel gemacht. War auch, wenn es mal gefährlich wurde bei Karlsruhe, war er auch dabei. Also kann man schon sagen, dass er der Man of the Match war.
Und gab es bei euch von Hamburg-Seite Man of the Match? Gab es da irgendjemand, der wirklich herausgeragt hat?
Ja, Moritz Heyer, 2 Rettungsaktionen, gutes Spiel gemacht. Auf der Rechtsverteidigerposition, obwohl der eigentlich Sechser oder Achter ist. Also hat 2-mal den HSV gerettet. Das wäre auf jeden Fall ein Gegentor gewesen. Ja.
Okay, interessant, ja. Das 8. Unentschieden diese Saison, also schon ordentlich, bisschen Frankfurt-Niveau. Nur, dass wir nicht so weit oben stehen, sag ich mal. Aktuell seid ihr nämlich 7. Platz. Der Abstand zum 1. Platz sind tatsächlich nur 6 Punkte. Und der beliebte 4. Platz ist auch nur 3 Punkte entfernt. Was denkst du, ist die Saison noch drin? Also, sagen wir mal einfach ganz grob, was schafft ihr den Aufstieg dieses Jahr? Sagen wir es einfach mal knallhart.
Also ich hab im Sommer gesagt, nein, wir schaffen den Aufstieg nicht. Ich habe gesagt, wir werden so zwischen 4 und 7. Okay. Und dabei bleibe ich auch immer noch. Ich glaube nicht, dass wir diese Saison auch ansatzweise mit dem Aufstieg irgendwas zu tun haben. Wir werden zwar oben mitspielen, aber wir werden nicht aufsteigen. Da sind andere Mannschaften viel konstanter und viel besser unterwegs.
Und wen siehst du dann als Aufsteiger, wenn du sagst?
Ja, leider, ne? der Stadtteil-Club aus Hamburg. St. Pauli.
Ja.
Dann Regensburg macht natürlich auch eine gute Figur, aber da muss man halt abwarten. Das ist ein kleiner Verein. Da kann halt alles nochmal schief gehen. Dann würde ich sagen, dass auch Schalke gute Chancen hat, obwohl die ja auch jetzt, glaube ich, 3 Niederlagen hintereinander kassiert haben. Ja. Dann auch Überraschungsverein würde ich sagen, Darmstadt 98 könnte auch nochmal mitreden um den Aufstieg. Und Paderborn.
Paderborn, ja, sind ja aktuell 3. Also, ich sag's mal so, St. Pauli, klar, ist jetzt nicht euer Lieblingsverein, aber haben schon gute Chancen dafür, dass sie in die erste Liga aufsteigen. Ja, in Regensburg weiß ich selber nicht so, weil, weiß nicht, wo waren die letzte Saison, weißt du das noch ungefähr?
Die haben gegen Abstieg gespielt.
Oh, ja, gut. Ich weiß nicht. Es ist halt immer die Frage, wer dann vielleicht bei der Hälfte der Saison irgendwie einstürzt, vielleicht gibt's dann nochmal.
Ja, da kennt man den HSV vorher ganz gut.
ja, aber ich bin gespannt, es ist echt eine sehr heiße zweite Liga, ist ja, wie auch schon vor der Saison, die beste zweite Liga betitelt worden. Würdest du das jetzt noch zustimmen, oder?
Ja, auf jeden Fall würde ich zustimmen. Es ist alles wieder so eng, wie man sieht. Ja. Die Punkte sind ja alle relativ nah aneinander, egal ob unten oder oben. Also für mich ist das die beste zweite Liga der Welt auf jeden Fall.
Oh, krass, okay. Die beste zweite Liga der Welt sogar.
Der Welt, ja.
Der Welt. Und wenn du sagen würdest, so, gibt's irgendeinen Verein, der sozusagen dein Lieblingsgegner ist, irgendwie, sagen wir mal so.
Der Lieblingsgegner, da muss ich mal überlegen. Ja, halt. Ich würde sogar sagen, gegen Hannover, gegen unsere Freunde. Das ist eigentlich immer ganz cool, gegen die zu spielen. Das war's eigentlich, ja.
Ah, okay. Hannover auch gerade 5. Mal schauen. Aber ich glaube, die müssen es eigentlich auch schaffen, drin zu bleiben. Aber die Saison ist noch lang. Und genau, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen, weil ich das sehr interessant fand, das DFB-Pokal, die zweite DFB-Pokal-Runde sprechen. 2-4 im Elfmeterschießen gegen Nürnberg. Nochmal kurz vollständigkeitshalber. Erste Runde gegen Braunschweig mit 1-2 weitergekommen. Ja, also in so ein Elfmeterschießen ist ja nichts für schwache Nerven. Um 23.35 Uhr war das Spiel dann erst aus. Danach konntest du gut schlafen, oder?
Danach konnte ich gut schlafen. Da kann ich mir noch ganz. Da, aber davor muss ich noch duschen gehen, das muss ich nochmal sagen.
Es war schon ordentlich. Also ich habe es auch verfolgt. Es war schon nicht schlecht. Deine Meinung zum Spiel? Gibt's da.
Also spielerisch war es ein Top-Spiel vom HSV. Mich hat es auch für David gefreut, dass der getroffen hat, unser Eigengewächs. Mhm. Und insgesamt würde ich sagen, war es ein verdienter Sieg auch in der Verlängerung. Ja, gut, Verlängerung ist so ein bisschen hingeplätschert, muss ich sagen, von beiden Mannschaften.
Ja, das stimmt.
Aber Elfmeterschießen dann auch einfach sowas von souverän gemacht, also am Ende verdient weitergekommen.
Und Nürnberg ist jetzt auch, ist ja auch zweite Liga. Wenn ihr jetzt nochmal gegen Nürnberg spielen würdet, also es, am Ende, es war ja am Ende 9-1, weil es in die ins Elfmeterschießen ging. Wenn ihr jetzt nochmal gegen Hamburg spielen würdet, gegen Nürnberg spielen würdet, würdest du dann sagen, dass ihr ja vielleicht sogar besser weitergekommen wärt? Oder
weil, ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Wir haben ja die Saison schon mal gegen Nürnberg gespielt, in der Liga auch. Mhm. Da ging das Spiel natürlich auch unentschieden aus in Hamburg 2-2. Aber davor, die Spiele immer gegen Nürnberg hat HSV eigentlich immer relativ hoch gewonnen. Ich kann mich erinnern, letzte Saison mit Horst Rubesch 5-2 in Hamburg. Dann auch im Pokal 2019, glaube ich, war das. Auch 1-0 gewonnen. Also der HSV gewinnt schon relativ oft gegen Nürnberg. Mhm. Aber ja, jetzt fängt es langsam mit Unentschieden an gegen Nürnberg.
Ja, nächste Runde geht es dann gegen Köln im Achtelfinale. Schon im nächsten Jahr, am 18.01.2022. Was erwartest du dir oder vielleicht erhoffst du dir auch von dem Spiel?
Ja, also bis dahin kann halt auch alles passieren. Da ist auch schon wieder Transferfenster auf. Da können auch ein paar Spieler wieder kommen. Was erwarte ich mir? Ja, also ich erwarte mir, dass wir einfach auch versuchen, trotz dass Bundesliga es ist, trotzdem einfach dominant aufzutreten, so wie auch in der zweiten Liga, keine Angst haben. Egal, ob das ein Bundesliga ist, jetzt wie Köln, die ja gerade gut drauf sind, muss man sagen.
Ja.
Einfach trotzdem versuchen, im Pokal ist ja, du musst das Spiel gewinnen, du darfst nicht verlieren und einfach alles reinhauen.
Das stimmt, ja. Es sind ja noch ganz einige attraktive Gegner noch im DFB-Pokal. Angenommen, ihr würdet jetzt gegen Köln weiterkommen. Wie sieht es denn aus? Gibt es dann, ist schon wieder die gleiche Frage, Lieblingsgegner, aber gibt es da einen Verein, auf den du sehr gerne noch treffen würdest?
Ganz ehrlich, ich würde schon im Pokal gerne gegen St. Pauli spielen.
Ist schon echt heftig. Die spielen ja gegen Dortmund, da müssen sie auch erstmal weiterkommen. Aber es sind schon interessante Mannschaften dabei, vor allem ohne Bayern, ohne Frankfurt leider. Und ja, ich bin gespannt, es könnte echt sehr interessant werden. Was glaubst du, wie weit der Hamburger SV kommt diese Saison?
Ich denke, das ist immer abhängig, welche Mannschaften man kriegt. Also 2018, 19 sind wir als Zweitligist bis ins Halbfinale gekommen, sind dann gegen Leipzig im Halbfinale rausgeflogen. Da hatten wir Losglück natürlich mit Mannschaften. Wir hatten so Wiesbaden oder auch Paderborn. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt Köln schlagen und dann irgendwie, ich sag mal, 1860 weiterkommt gegen, wie viel spielt 1860 nochmal?
Warte kurz. 1860 spielt gegen Karlsruhe.
So, aber ich sag mal, wenn die da die Überraschung schaffen und wir dann heim gegen 1860 spielen, ist ja alles möglich. Dann ist das Halbfinale auf jeden Fall drin. Aber ich würde mal sagen, realistisch gesehen auf jeden Fall, ja, ich sag mal, ein Viertelfinal aus jetzt gegen Köln ist auf jeden Fall schon eher wahrscheinlich, muss ich sagen.
Okay. Ja, und ich weiß gerade gar nicht, Saison, also DFB-Pokal-Technik
beim HSV. Erste Runde rausgeflogen gegen Dresden 4-1.
Stimmt, da war ja was. Ja, bitter, bitter, bitter. Ja, gut. Ja, jetzt schließen wir diese Rubrik mal ab und gehen weiter, nämlich in ein ja offenes Thema, sage ich mal. Wir wollen nämlich jetzt mal ausgiebig über den HSV sprechen, vor allem über die letzten Jahre, über die aktuelle Zeit. Ja, die vierte Saison in Liga 2, 3 Jahre hintereinander, der vierte Platz. Warum steigt der HSV nicht auf? Ganz einfach, warum steigt der HSV nicht auf?
Im letzten Drittel der Saison zu unkonstant.
Okay, und Wann würdest du sagen, steigt der HSV wieder auf? Haben wir ja vorher schon gesprochen, aber jetzt mal so ein genaues.
Jetzt wurde ja endlich mal ein Umbruch eingeleitet, der auch Sinn ergibt mit jungen Spielern. Da würde ich jetzt sogar sagen, so in 2-3 Jahren ist ein Aufstieg auf jeden Fall möglich.
Ach, erst in 2-3 Jahren, okay.
Ja.
Ja, also, ja, ich weiß nicht, Hamburg ist immer so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Problemmannschaft. Also, als die abgestiegen sind, weiß nicht, war ich so, ich weiß nicht, also, es war schon irgendwie komisch, ohne Hamburg in der ersten Liga. Aber jetzt steckt der ja da hinten, da unten wirklich fest, sage ich mal. Vor allem, weil, du würdest auch schon sagen, ihr seid schon einer der Top-Mannschaften in der zweiten Liga, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Auch jetzt im vierten, zweiten Liga, ja, auf jeden Fall.
Ja, aber trotzdem klappt irgendwie immer nicht. Es kommen immer andere Mannschaften zuvor. Ich bin gespannt, wann es wieder hochgeht. Wie kam es, also wenn du nochmal da ein bisschen zurückdenkst, wie kam es überhaupt zu dem Abstieg 2017, 18 war es?
18, genau. Ja, wie kam es dazu? Da muss man noch viel, viel weiter zurückgehen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Mhm. Ich glaube, so bis ins Jahr 2015, 16 muss man zurückgehen. Ja, ist immer wieder Vorstandswechsel, immer wieder Trainerwechsel, immer wieder die kompletten Umbruch in der Mannschaft. Immer wieder neue Sportdirektor, die wieder einen anderen Plan hatten. Immer wieder. Und das, ich sag mal, der HSV ist nicht mehr aus diesem Strudel rausgekommen.
Okay.
Und dann 2018 war es dann irgendwann fällig. Davor die Jahre hat sich HSV ja immer irgendwie retten können, auch durch Relegation. Ich sag nur Karlsruhe. Oder auch in Fürth. In Fürth haben wir noch nicht mal, wir haben gegen Fürth noch nicht mal gewonnen und sind trotzdem in der Liga geblieben durch die Auswärtstorregel.
Ja, genau.
Aber im Allgemeinen ist einfach auch die Mannschaft oder allgemein der Verein wurde runtergewirtschaftet. Und dann war auch der Abstieg irgendwann, die konnte man schon irgendwann, also man wusste, irgendwann passiert der Abstieg.
Okay. Ja. Und ja, jetzt stellt sich die Frage wahrscheinlich einige von uns, wie gut ist der HSV wirklich? Also, wie schon oft angesprochen, immer noch zweite Liga, aber wenn man so überlegen würde, wie gut ist der HSV wirklich?
Also, wir haben in der zweiten Liga ja nie schlechte Spiele gemacht, eigentlich. Ja, zwischenzeitlich schon, natürlich, so wie jetzt gegen Regensburg 5-0 in der ersten, zweiten Liga so. Aber insgesamt hat der HSV guten Fußball gespielt. Nur man muss immer im Hinterkopf haben, dass, ich sag mal, kleine Vereine wie jetzt Aue oder Sandhausen nicht immer gegen große Vereine spielen und dann haben sie dadurch natürlich extra Motivation. Mhm. Das kennt man ja, ich sag mal, jeder hat mal Fußball gespielt und wenn man gegen eine größere Mannschaft gespielt hat, gibt man immer nochmal irgendwie 20% mehr.
Ja, ja.
So, und ich würde sagen, wenn diese 20% haben es immer ausgemacht, würde ich sagen, und der HSV hatte immer gute Spieler und einen guten Kader, man konnte auch immer aufsteigen, aber am Ende ist auch allgemein das Umfeld vom HSV viel zu groß für manche gewesen, von manchen Spielern. Die haben den Kopf nicht mehr frei bekommen, waren nicht mehr frisch im Kopf im letzten Drittel. Dann kamen noch ein paar Niederlagen dazu gegen kleinere Vereine, wie gegen Ingolstadt in der ersten Saison. Und dann, wie soll ich sagen, dann bist du halt negativ im Kopf und denkst, oh nee, das klappt jetzt nichts mehr. Und dann bist du am Ende halt dann auch einfach nicht aufgestiegen. Und das ist jetzt dreimal schon so passiert und es ist auch immer im letzten Drittel. Es ist immer im letzten Drittel der Saison. Und das ist auch auffällig. Am Ende geht immer der Kopf aus. Der HSV erarbeitet sich in der Hinrunde immer wirklich Top-Punkte. Immer. Wir waren auch, glaube ich, zweimal Herbstmeister. Das war eigentlich immer gut. Wir standen immer im Soll. Und dann immer ab dem, ich sag mal so, 24., 25. Spieltag geht's dann irgendwas, ist irgendeine Blockade dann bei den Spielern im Kopf.
Schon krass eigentlich, wenn man das so überlegt. Weil quasi bist du schon Aufsteiger und dann wird es doch nichts. Ja, und was braucht der HSV eigentlich zum Aufsteigen? Also gibt's, also klar, du hast gesagt, jetzt die Jugend wird viel mehr geachtet, also viel Jugendspieler, aber wenn du so überlegst, braucht man dann nochmal, ich weiß nicht, was, das ist die Frage, was braucht der HSV überhaupt noch, um dann endgültig aufzusteigen?
Der HSV braucht Fans, die endlich mal geduldig sind. Das ist das, was ich immer wieder sehe in den Kommentaren auch. Die die Fans haben eine zu hohe Erwartung an eine Mannschaft, die jetzt mittlerweile 4 Jahre in der zweiten Bundesliga spielt. Erwarten andere Fans immer noch, dass der HSV 34 Spiele gewinnt. Und das ist das, was leider auch vielen Spielern dann auch zu viel Druck macht. Beispielsweise haben wir jetzt auch schon Sonny Kittel, Jan Jamra, Kinsomi, die haben alle kein Instagram mehr, weil die alle mit Hate vollgeballert worden sind. Die haben diesen Druck nicht mehr ausgehalten in Social Media von den Fans. Und ich sag mal, die Fans und allgemein das mediale Umfeld ist der größte Druck für die Mannschaft allgemein. Und am besten sollte die Mannschaft überhaupt gar nicht auf Social Media sein. Vielleicht klappt das dann mit dem Aufstieg.
Schon heftiger, wenn du das so erzählst. Was würdest du sagen? Bist du ein geduldiger Fan?
Also ich sag mal, nach dem ersten Zweitliga-Jahr war ich natürlich auch genervt, auch nach dem zweiten Zweitliga-Jahr. Aber danach hat man sich so gedacht, ja, okay, man muss das jetzt mal akzeptieren, dass wir jetzt auch wirklich eine Zweitligamannschaft sind. Mhm. Und ich würde sagen, ab dieser Saison oder nee, ab letzter Saison, so Winter, bin ich schon ganz schön geduldig.
Okay. Ja, es ist echt heftig, was mit Hamburg abgeht. Ich bin wirklich gespannt, wann es dann wieder hochgeht. Jetzt kümmern wir uns aber mal ein bisschen um die neuesten News, sage ich mal. Und da gibt's ja einige Verletzte bei euch. Fangen wir mal an mit Tim Leibold. Kreuzbandriss, Ausfall bis Ende der Saison, schon ganz heftig. Wie wichtig ist oder jetzt war er für Hamburg?
Leibold ist, seit er da ist von Nürnberg, seit 2019, ist der ist Leistungsspieler, der ist Stammkraft. Der war ja letzte Saison auch Kapitän. Ich muss sagen, er ist mit Sonny Kittel der wichtigste Spieler vom HSV.
Okay, ja. Und also er ist ja Innenverteidigung, wenn ich mich nicht alles
täusche. Nee, Linksverteidiger.
Linksverteidiger, genau. Wer ersetzt ihn jetzt eigentlich? Also gibt es da jemanden, der ihn wirklich auch von der Qualität her ersetzt oder eher weniger?
Von der Qualität kann man ihn wahrscheinlich nicht ersetzen, das hat auch Walter gesagt vor ein paar Wochen. Mhm. Aber wir haben ja im Sommer unseren Schweizer Miro Muheim geholt, der ist Linksverteidiger und der wird ihn jetzt ersetzen. Der hat ja heute im Testspiel auch 2 Tore gemacht. Der kommt jetzt auch immer weiter rein und der wird ihn jetzt ersetzen.
Okay, interessant, ja. Angeschlagen ist auch, wie du schon vorher gesagt hast, Daniel Heuer-Fernandes. Kapselverletzung war es ja, oder ist es immer noch? Da will ich jetzt mal ein bisschen näher ins Detail eingehen, vor allem auf die Torhüterfrage, weil ich finde die sehr, sehr interessant bei euch bei Hamburg, weil es da immer, es gibt immer so Torhüter, die wirklich einen richtigen Namen sich machen oder auch schon vorher haben. Und genau, fangen wir jetzt erstmal an mit Johansson. Also der ist ja aktuell, muss er ja ran, ist ja 23 Jahre. Wie tritt er momentan auf? Also
momentan, der Typ, muss ich sagen, der ist einfach heftig, ey, der ist so krass, der hat so krasse Reflexe, das hätte ich nicht gedacht. Im Testspiel gegen Wolfsburg im September, glaube ich, war das, hat er 2 Patzer gemacht, da hat er schon ein schlechtes Bild auf viele HSV-Fans geworfen, das kann mich noch erinnern, und dann musste er gegen Kiel spontan, weil man hat gedacht, Heuer-Fernandes spielt, gegen Kiel musste er dann spontan ins Tor und dann hat er wirklich Weltklasse gehalten. Er hat 3 Glanzparaden gemacht und dadurch den Punkt gesichert. Ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht.
Okay. Und würdest du sagen, der ist jetzt sogar vielleicht sogar eine Konkurrenz für Fernandes oder eher weniger?
Also nach den 3 Pflichtspielen ist er auf jeden Fall eine Konkurrenz vorher, Fernandes.
Und wär's, wenn Fernandes dann wieder zurückkommt, Heuer Fernandes, würdest du dann auch sagen, dass, naja, wer ist denn der Stammkeeper, weil ja beide eigentlich sehr stark sind?
Heuer Fernandes, das hat auch Walter schon seit Sommer direkt klar gemacht, dass Heuer Fernandes sein Torwart ist. Das hat er genauso gesagt. Heuer Fernandes ist sein Torwart. Und das habe ich ja schon davor schon gesagt. Der ist halt, der passt zu Walters Spielstil. Der ist spielerisch wirklich ein Top-Mann. Und der wird auch, wenn er wieder zurückkommt, auf jeden Fall am Tor stehen.
Okay. Ja, dann Leo Oppermann hatte kurz vor dem KSC-Spiel Magen-Darm-Probleme. Dann Tom Mickel hatte eine Schulterverletzung. Oft auf einmal war Finn Böhmke auf der Bank. Ja. Und der hat die Saison 4 Spiele für die U19 gespielt, ist gerade mal 17 Jahre alt. Gibt es dann da eigentlich irgendwie ein Torwartproblem oder eher würdest du das eher aus dem Raum lassen?
Nö, das würde ich eher nicht sagen. Also wir haben schon relativ gute Keeper, auch in der Jugend. Du hast ja jetzt Böhmke angesprochen. Dann haben wir noch einen Steve Mensah, der jetzt in der U21 spielt. Der hat heute auch im Testspiel gespielt. Ich würde nicht sagen, dass wir ein Torwartproblem haben. Nur, was soll man machen, wenn drei Keeper auf einmal ausfallen? Dann muss halt ein U19-Keeper oder ein U21-Keeper auf die Bank. Geht ja gar nicht anders.
Na ja, klar. Sind die drei dann auch wieder fit? Oder nicht alle drei, weil... Aber für das nächste Spiel ist dann da Heuer-Fernandes schon wieder fit, oder... Da habe ich gar nichts gefunden.
Nee, dazu gibt es noch keine Infos. Also heute war er auch wieder nicht im Kader gegen Nordirland. Mhm. Ich denke mal, der kuriert jetzt, dass ja, also die Länderspielpause kommt ja jetzt eigentlich perfekt zum Auskurieren. Also da gibt es noch keine Infos, ob der auch jetzt im nächsten Spiel spielen kann.
Okay. Ja, also wir wollen noch mal ein bisschen über den Torhüter reden, weil ich finde das wirklich, wie gesagt, ein sehr interessantes Thema. Weil vor der Saison hat der Hamburger SV eigentlich einen Torwart gesucht, so wie es aussah, da Sven Ulreich ja zu den Bayern gegangen ist. Was für Optionen standen da überhaupt dann vor der Saison zur Verfügung? Also gab es da schon irgendwelche Gerüchte um gewisse Torhüter oder?
Ja, gab es.
Okay.
Mit einem Torwart wurde es fast sogar sehr konkret, mit Oliver Christensen. Der war bei Odense BK in Dänemark. Der ist dann aber jetzt im Sommer zu Hertha gewechselt. Der HSV wollte ihn auf jeden Fall unbedingt verpflichten. Am Ende scheitert es dann an der Ablöse. Ich glaube, das waren 3 Millionen. Der HSV wollte irgendwie nur 2 Millionen bezahlen. Also okay. Christensen hat auch in einem Interview, glaube ich, bei Bold.dk, das ist so eine dänische Zeitung, hat er gesagt, er wollte auf jeden Fall zum HSV wechseln. Er hatte auch Bock auf den HSV. Aber am Ende, wie gesagt, ist nicht zustande gekommen. Dann war noch im Gerücht Lennart Grill von Leverkusen. Aber intern beim HSV wurde gesagt, die Qualität reicht nicht aus. Und dann ist er ja, glaube ich, nach Norwegen, glaube ich, ausgeliehen worden, soweit ich weiß. Und dann, ganz überraschend, dann kam das Johansson-Gerücht auf und dann wurde er ja relativ schnell verpflichtet.
Ja, ich habe am 4. Juli war das, habe ich auch einen Post mal gemacht über Frederik Renno und habe da den Hamburger Sportclub, Hamburger SV, vorgeschlagen. Also, weil der ist ja jetzt am Ende doch zur Union Berlin gegangen, wo ich gedacht habe, der Rönnung hätte auch was für euch sein können.
Den habe ich relativ oft auf Twitter gelesen, aber im Winter habe ich den gelesen und dann, stimmt, auch später im Sommer dann, weil der hat ja einen schweren Stand, glaube ich, bei euch gehabt, relativ schweren Stand. Und dann, der wurde gefühlt aber mit jedem Verein, auch in der Bundesliga, auch aus der zweiten Bundesliga, der wurde mit so vielen Vereinen in Verbindung gebracht. Ja, was soll ich sagen? Aber also ich glaube, so ein richtiges Interesse vom HSV gab es aber nie.
Genau, das glaube ich auch. Ich habe es auch nur so als, ich sag mal, als Idee genommen, weil es ja einfach, weil, ich meine, Renault, ich weiß nicht, ich glaube, der wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu teuer gewesen. Aber ich meine, er hat wirklich nicht viel gespielt. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre er cool gewesen, aber jetzt hat er ja hat er jetzt einen Ersatz, sage ich mal. Und ja, wenn man mal so die Torhüter der letzten Saisons durchschaut. Ulreich war nur ein Jahr da. Fernandes ist jetzt sein drittes Jahr. Pollersberg 3 Jahre. Martenja 2 Jahre. René Adler dann 4 Jahre. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber gibt es eigentlich mal eine Saison, wo so eine Torwartfrage ausbleibt?
Also das letzte Mal, als so eine Torwartfrage ausblieb, war zu Zeiten von René Adler, muss ich sagen. René Adler war die unangefochtene Nummer 1. Zwischendurch hat auch Drobny gespielt, der war auch gut. Aber man wusste, wenn René Adler da war, hat der gespielt. Und der war auch die Nummer 1, das wusste man. Die letzten Jahre war es nicht so. Jetzt, wie du gesagt hast, Pollersbeck, der wurde immer wieder aus dem Tor genommen. Also er hat zwar die erste Zweitligasaison komplett durchgespielt, aber davor, er kam ja auch in die zur Abstiegssaison, im Sommer kam er ja. Da hat Martina gespielt und dann im Winter auf einmal Pollersbeck und dann kam wieder ein neuer Trainer und dann hat wieder Martenja gespielt. Also dieses Hin und Her, ich würde sagen, das hat auch die Mannschaft und die Abwehr auch verunsichert die letzten Jahre. Und wie du gesagt hast, Sven Ulreich war ein Jahr da. Der war, muss ich sagen, er war, also der Name ist zwar groß und man kennt auch noch seine Spiele von Bayern gegen Real Madrid oder ich sag mal, ich glaube ich im Pokal gegen Leverkusen vor 3 Jahren war er auch richtig gut. Aber er war einfach ein Störfaktor am Tor. Er war nicht gut genug. Man hat richtig gesehen, wenn es drauf ankommt, dass er Dings übernehmen muss. Wie heißt das? Verantwortung übernehmen muss. Dann hat es nicht geklappt. Das ist einfach wieder der Kopf, der, also der Kopf war wieder nicht frei bei Ulreich. Und das hat man richtig gemerkt. Die Abwehr war auch verunsichert und am Ende ist man deswegen auch nicht aufgestiegen. Er hat auch in Heidenheim gepatzt. In der letzten Sekunde haben wir verloren 3-2 in Heidenheim letztes Jahr. Und er hat immer wieder auch Fehlpässe einfach mitten in Aus. Also wirklich lange Bälle, so viele lange Bälle gingen ins Aus.
Ja.
Und ja, zu Heuer Fernandes, also es ist eigentlich Glück, das ist Glück und Unglück, dass der eigentlich noch geblieben ist. Der sollte eigentlich, der sollte letztes Jahr im Sommer, als Ulreich kam, eigentlich noch wechseln.
Okay.
Und jetzt ist es eigentlich perfekt, dass er geblieben ist, weil ja, er passt halt perfekt zu Walter.
Ja, das stimmt. Gab's also für dich irgendwie, wie soll man sagen, der beste Torhüter der letzten Jahren? Also gab's da einen, oder wer ist oder wer war dein der beste Torhüter für den HSV?
Der letzte Keeper, würde ich sagen, René Adler. Ganz ehrlich.
Okay.
René Adler war für mich der beste, der letzte beste Keeper. Ja.
Hat er auch einen großen Namen, auf jeden Fall. Also ich glaube, den Namen wüsste sogar meine Schwester, die nichts mit Fußball anfangen kann. ja, also würdest du sagen, du hast vorher schon gesagt, ja, es ist kein Torwartproblem da. Also gibt es eigentlich auch nächste Saison, da weiß man noch nicht, wie es da aussieht, aber gibt es ja auch eigentlich keine Probleme dann.
Nee, also mit Heuer Fernandes, der Vertrag läuft ja aus im Sommer. Es gibt auch ein paar Interessenten für ihn. Aber das Abendblatt hat auch berichtet, dass der HSV eigentlich mit Heuer Fernandes verlängern will. Und ich sag mal, wenn man dieses Trio jetzt über Jahre aufbaut mit Heuer Fernandes, Johansson und Oppermann, dann ist das eigentlich relativ gut, finde ich.
Sehr schön. Dann haben wir das auch abgehakt und gehen in ein erstes Spiel rein, nämlich
Hässliches Geflüster.
Wir spielen das erste kleine Spielchen und genau, ich gebe dir jetzt abwechselnd drei Wörter und die sind auf Hessisch. Und okay. Du musst die sozusagen auf Hochdeutsch übersetzen.
Okay, versuche ich.
Und genau, der Beste war jetzt mit zwei richtigen. Ich glaube, das ist schon zweimal vorgekommen. Mal schauen, ob du vielleicht die drei diesmal schaffst. Genau. Noch Fragen oder wollen wir direkt reinstarten?
Wir können direkt reinstarten.
Sehr gut, dann fangen wir mit dem ersten, nämlich Blümmelscher. B-L-Ü-M-M-E-L-S-C-H-E-R. Blümmelscher.
Blümmelscher.
Ich sag mal so, das ist eins der schwereren.
Blümmelscher. Sind das Wörter überall oder sind das auf oder sind das nur Fußballbegriffe?
Über alles, genau.
Über alles.
Also, okay. Direkt über Fußball. Ich kann sagen, auf jeden Fall, es ist ein Nomen.
Blümmelscher,
genau.
Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich kann mir auch nichts vorstellen. Der Blümmelscher.
Also es hat ein bisschen, das kann ich dir sagen, es hat ein bisschen was mit dem hochdeutschen Wort zu tun, sag ich mal. Also es ist ein bisschen minimal, hört man es raus. Aber da muss man schon eigentlich das andere Wort wissen. Sag, gibt es irgendwas, was du einloggen willst, sag ich mal so.
Kannst du mir irgendeinen Bereich sagen? Einfach irgendeinen Bereich, in was das geht?
Okay, ich mach's. Okay, warte, ich versuch's, dass ich nicht alles verrate. Okay, ich kann dir sagen auf jeden Fall, dass es in der Natur ist.
In der Natur?
Also nicht in der Natur, aber es hat was mit Natur zu tun. Ich will nicht zu viel verraten. Und das ist jetzt auch wirklich ganz weit aus.
Dann würde ich sagen, Natur.
Ja, also so ungefähr, weil ich wollte jetzt nicht so viel verraten.
Dann würde ich sagen, dass Blume oder so, Blume?
Du hast es fast richtig, ist aber leider Blumenstrauß.
Blumenstrauß? Ah, ja. Okay. Ja, okay.
Ja.
Blümischer, das ergibt sogar Sinn, ja, okay.
So ein bisschen, verstehst du, ja.
Ja, genau. Ja, klar, ja, okay.
Gut, dann machen wir weiter mit dem zweiten. Ist ein bisschen einfacher, nämlich Schee. S-C-H-E-E.
Schee. Schee. Schee.
Das ist ein Adjektiv, das kann ich dir sagen.
Schee. Schee. Das kann ja alles sein wieder.
Mhm.
Da muss ich mal überlegen. Schee, Schee, Schee.
S-C-H-E-E. Schee.
Che. Kommt das im richtigen Wort ähnlich?
Ja, sehr sogar, würde ich sagen.
Sehr sogar. Che. Es hört sich so ähnlich an wie die Jugendsprache, dieses Tschiisch.
Willst du das sagen?
Ja, kann man machen eigentlich. So einfach dieses altmoderne Tschiisch einfach.
Sehr lustig. Also das ist, ich glaube, sowas Lustiges, so eine lustige Antwort habe ich noch nie gehört. Aber es ist tatsächlich schön.
Oh, okay. Ah, schön. Ja, okay, das ergibt dann Sinn jetzt mit Che.
Genau.
Ah, gut,
vielleicht,
ja, gut, okay.
Vielleicht kriegst du ja noch den Ehrenpunkt. Nämlich klar. K-L-A-A. Ist auch ein Adjektiv.
Klar. Also, das Hessisch hat es ja auch ein bisschen immer mit den zwei Buchstaben am Ende, ne?
Ja, das glaube ich auch.
Klar.
Ich sag dir eins, weil sonst, das könnte ein bisschen verwirren. Also auf keinen Fall klar. Also kein
nicht naja, klar. Naja, klar.
Ja.
Klar. Klar, das habe ich noch nie gehört. Klar. Klar. Ich muss echt überlegen. Klar.
Alles gut.
Klar.
K-L-A-A.
Klar. Oh, das finde ich noch schwieriger als die anderen.
Okay.
Klar.
Gibt es irgendwas, was du
ich würde sagen
vom Gefühl her sagen würdest?
Sowas wie klar. Sowas wie vielleicht so klein.
Ja, siehst du, ist richtig stark.
Weil ich glaube, wo war das? Also in der litauischen Sprache, weil ich bin halb Litauer, da ist das eigentlich, das ist so ähnlich.
Okay. Ja, ist richtig. Klar.
Also eins sogar richtig, wow.
Sehr gut. Genau, dann haben wir die Rubrik auch abgeschlossen. Und jetzt wollen wir mal über
der Topspieler.
In eine altbekannte Rubrik auch hier. Ich habe dich gefragt und du hast mit Sonny Kittel geantwortet, der Ex-Frankfurter. Erklär dich am besten selber.
Ja, Kittel kam 2019 zum HSV von Ingolstadt als, genau. als Absteiger. Eigentlich, ich hatte relativ hohe Erwartungen an ihn, weil der hat ja bei Ingolstadt auch gut gescored eigentlich immer, ist ein Top-Freischussschütze und hat es dann auch direkt in der ersten Saison bei HSV auch direkt gezeigt, dass er Top-Spieler ist. Also wirklich, der bringt eigentlich schon über Jahre Top-Leistung. Aber was man bemerkt an ihm, im Winter bricht er ein. Andere HSV-Fans nennen ihn Schönwetterfußballer, ganz dreist gesagt. Das liest man immer wieder in den Kommentaren. Das war auch in der ersten Saison so, muss man sagen. Im Winter ist er ein bisschen eingebrochen, aber dann, wenn wieder Frühling wird, dann ist er eigentlich wieder aufgewacht, sag ich mal, aus dem Winterschlaf. aber der größte Tiefpunkt von ihm war letztes Jahr im Dezember gegen Hannover. Wir haben gegen Hannover gespielt, haben 1-0 verloren zu Hause. Und da hat er, glaube ich, in der ersten Halbzeit die rote Karte kassiert und hat dann, wie ich schon vorher gesagt habe, die HSV-Fans sind ja ein bisschen nicht so nett auf Social Media, hat komplette Hassnachrichten bekommen und seitdem hat er ja auch sein Insta dann gelöscht. Mhm. Ja, aber seine Statistiken lügen nicht, ne? Der hat irgendwie 80 Spiele für HSV, über 40 Scorer. Wirklich, also es ist einfach der Sonny Kittel, er ist so ein guter Fußballer, der ist technisch top, der kann schießen, Freistöße top, tricksen kann er, wirklich, also seine Schnelligkeit reicht auch vollkommen aus, also ich würde sogar sagen, dass Sonny Kittel Bundesliga spielen könnte. Der könnte Bundesliga spielen, aber der spielt jetzt seit 3 Jahren bei Hamburg in der zweiten Liga und er bleibt auch beim Hamburg, beim HSV, was ich auch wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass der diesen Sommer bleibt, ehrlich gesagt, nach dem Nichtaufstieg wieder. Aber er ist eine komplette Bereicherung. Er hat, glaube ich, auch diese Saison wieder 8 Scorer schon wieder in 13 Spielen. Also da sieht man mal, wie wichtig und was für ein Schlüsselspieler er ist.
Ja, mit dem DFB-Pokal sind es sogar 15 Spiele, 3 Tore und 6 Vorlagen.
Stimmt, DFB-Pokal noch, ja.
Genau, hat 52 gewonnene Zweikämpfe in der Liga. Also ist schon ein ordentlicher Top-Spieler. Genau. Und du hast gesagt, du würdest ihn auch in der Bundesliga sehen. Gibt es denn da so einen Verein, wo du ihn dann auch sehen würdest?
Natürlich. Frankfurt wäre natürlich auch dann wieder eine Option für ihn, ne? So in die alte Heimat zurückzukommen. Dann würde ich sagen, Mainz vielleicht auch sogar. Die haben jetzt, die sind da mit Bo Svensson, glaube ich, heißt er, oder?
Genau, Bo Svensson, ja.
Die gehen ja jetzt auch gerade weiter hoch wieder. Also ich würde sagen, so einen aufstrebenden Bundesligisten. Wie gibt's denn da noch? So Bielefeld und so würde ich nicht sagen.
Ja, das
oder schon. Oder aber vielleicht auch so Stuttgart vielleicht noch.
Genau, Stuttgart, das könnte gut hinkommen, ja.
Ja, aber sonst, also so, ich sag mal, obere Tabellenhälfte auf jeden Fall nicht. Mhm. Das würde ich ausschließen, aber ganz unten auch nicht.
Ja, das stimmt. Ich würde zustimmen. Da gibt's, oder zum Beispiel, ich finde auch Union Berlin oder Köln gibt's da auch.
Ja, genau,
aber,
Union stimmt.
Genau, das ist ja nicht unsere Sache, das muss er entscheiden mit seinem Manager. Und genau, dann haben wir die Kategorie auch abgeschlossen und gehen weiter in die nächste Rubrik, nämlich Eintracht und der HSV. Das letzte Spiel war am 5.5.2018, der 33. Spieltag der ersten Bundesliga in Frankfurt vor 51.000 Zuschauern. Weißt du denn noch, wie es ausgegangen ist?
Ja, 3-0 verloren.
Korrekt, ihr habt verloren, wir haben gewonnen.
Ja, genau, meinte ich ja.
Genau, ja.
Oh Mann, das Spiel war Katastrophe, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, der vorletzte Spieltag in der Abstiegssaison. Mhm. Wir hätten früh in Führung gehen können durch Ito, durch ein Abseitstor. Was am Ende auch nicht abseits sah, ich würde es nochmal sagen. vielleicht wäre es nochmal in eine andere Richtung gegangen. Und dann weiß ich glaube, hat Alex Meyer 2 Tore gemacht, als eingewechselt wurde, das war so, ne?
Genau, also es war, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es war das letzte Heimspiel. Du sagst es, die Eintracht hat 3-0 gewonnen. 1-0 hat Marius Wolf, 2-0 Omar Mascarell, bis 3-0 Alex Meyer.
So
unglaublich. Er hat ja 350 Tage hat er nicht gespielt. 350 Tage. Und da hat er nur 4 Minuten und 34 Sekunden gebraucht, um wieder, also mittendrin zu sein. Also ich war selber im Stadion und es war so unglaublich. Also es war ja wirklich unnormal Gänsehaut. Also das war, als der reinkam, war schon heftig. Also das fand ich schon und so krass, und dann ist er dann auch ein Tor gemacht. Also da erinnere ich mich sehr gern zurück.
Ja, ich kann mich auch noch an das Spiel erinnern. Das war am Ende eigentlich fast ein Knockout eigentlich zum Abstieg.
Hm. Ja. Ja, und ja, das war schon echt heftig. Und dann gab es natürlich auch ein paar Transfers, und auf einen möchte ich, also zwischen Frankfurt und Hamburg, und da möchte ich auf einen nochmal ein bisschen genauer eingehen, nämlich Philipp Kostic.
Mhm.
Ja, der ist 2018 am 20.8., by the way, mein Geburtstag, ist er vom HSV zu uns gekommen. Erstmal per Leihe mit einer Kaufoption. Warum genau wurde er damals eigentlich verliehen?
Ich glaube, der HSV hat es einfach nicht geschafft. Also eigentlich wollten wir ihn schon davor verkaufen, aber ich glaube, kein Verein wollte ihn nach dem Abstieg haben. Und dann kam zum Glück die Eintracht, zumindest mit einer Leihe und mit einer Kaufoption, aber die Kaufoption war so niedrig, ich glaube 6,5 Millionen, glaube ich, war das. Mhm. Der hat ja danach eine Granatensaison, glaube ich, bei Frankfurt gespielt.
Ja,
der Marktwert ist hochgeschossen, da waren diese 6,5 Millionen nichts mehr eigentlich. Aber ich glaube einfach, nach dem Abstieg wollte keiner Kostic haben. Also keiner wollte ihn kaufen.
Schon krass, wenn man so seine Form jetzt oder generell die Form bei der Eintracht anschaut. Das ist schon ordentlich. Genau, und ja, wenn du so wenn du dich zurückerinnerst, an was erinnerst du dich dann zurück, wenn du an Kostic oder wenn du Kostic hörst? Gibt's da irgendwas?
Da kann ich mich ganz genau erinnern, ein Stadionerlebnis tatsächlich sogar gegen Augsburg, ein Heimspiel vor Weihnachten. Das war 2016 oder so. Da stand ich in der Nord Und dann, das war so ein richtig hitziges Spiel. Zwei rote Karten schon im Spiel gehabt. Ich glaube, Holtby und Kors sind geflogen vom Platz. Und dann erstmal Kostic haut den Ball, glaube ich, gegen Pfosten. Und dann haut er ihn danach so per Abstauber rein. Und die ganze Nord hat rumgeschrien. Das war so geil. Also daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück von Kostic. Das Ding war wirklich, also das war wirklich mega geil. Ja, allgemein so. Ich fand, er war technisch halt top. Seine Schnelligkeit war überragend, fand ich. Genau.
Ja, und nach der Leihe wurde er dann auch fest verpflichtet. Kurz nach dem Wechsel bekam er dann auch ordentlich Shitstorm von den Hamburgern. Und naja, wurde schon echt ordentlich fertig gemacht. Wie kannst du das begründen? Obwohl er ja eigentlich bewusst ausgeliehen wurde. Und dann...
Ja, viele haben ihn als Söldner bezeichnet, weil er hat halt in der Abschiedssaison kaum noch Leistung gebracht. Also man hat gedacht, er hat den Wechsel erzwungen. Also man hat so ein bisschen gedacht, ja, irgendwie hat er keinen Bock mehr auf den HSV. Und das ist das Schlimmste, was du in Hamburg machen kannst. Dass den Fans das Gefühl geben, ich habe keinen Bock mehr auf den HSV, dann bist du komplett unten durch bei den Fans. Und das war er dann in diesem Moment.
Ja, schon krass. Genau, und dann gab es natürlich auch noch ein paar andere Wechsel. Einmal Nikolai Müller vom HSV noch zu uns und davor Luca Waldschmidt zu euch. Genau, und eben 2005 Alex Meyer von uns zu euch, oder? Ich glaube, das war
von euch zu rum.
Ja. Genau. Ja, und der letzte Wechsel ist ja schon ordentlich her. Wenn du so mal überlegst, welcher Spieler hätte das Potenzial, ein Frankfurt-Spieler zu sein?
Inwiefern Frankfurt-Spieler zu sein?
Also zum Beispiel, wir schreiben jetzt 2022, Sommertransferphase. Mhm. Welcher Spieler von Hamburg würde da gut an Eintracht passen? Ja, von der Qualität vor allem zum Beispiel
auch. Okay, das habe ich ja schon gesagt. Sonny Kittel genau. Halt, ne?
Ja, genau. Aber vielleicht auch so ein Leibold oder so?
Leibold, jein. Doch, schon nicht. Ich glaube, Leibold könnte sogar noch, also jetzt nichts gegen Frankfurt, aber ich glaube, Leibold könnte sogar noch höher spielen. Ich sag mal so, so ein Wolfsburg, also so ein Wolfsburg könnte er schon spielen, glaube ich. Da könnte er schon gut reinpassen. Und von der Qualität, ja, ich glaube, das war's, denke ich auch schon.
Ja,
ein Kittel und ein Leibold, würde ich schon sagen. Von der Qualität sonst keiner eigentlich für Frankfurt.
Ja, hört sich interessant an sich. Genau, und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir. Wie verbunden bist du dann mit der Eintracht so? Oder verfolgst du ab und zu die Eintracht?
Ich verfolge die Eintracht international sehr, sehr gerne. Ich kann mich erinnern an die Europa-League-Zeit. Noch Halbfinale gegen Chelsea. Boah, das weiß ich noch. Da lag ich im Bett, hab das Spiel geguckt. Das war, da war ich so, da muss ich sagen, in dem Moment war ich so Frankfurt-Fan. Das war so ein geiles Spiel an der Stamford Bridge von Frankfurt. Das war einfach hammergeil. Die Fans auch, das war ein himmelweiter Unterschied. Da hat man wieder gesehen, die Fußballkultur von Deutschland und England hat man gesehen. Chelsea ist weitergekommen ins Finale. Nach 15 Minuten war das Stadion leer. Frankfurt fliegt raus und das Stadion, der komplette Gästeblock war noch voll. Und das hat mich komplett beeindruckt, muss ich sagen. Auch die komplette Saison, in jedem Heimspiel von Frankfurt gab es eine Choreo. Boah, das war so krass, muss ich sagen. Und diese Büffelherde, sie war einfach nur krass. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, weil da war ich mit meinem besten Freund zu Hause, da habe ich das DFB-Pokalfinale gegen Bayern geguckt. Und als Gacinovic, glaube ich, hieß er, ne?
Genau, Gacinovic, mir hat Gacinovic, ja.
Als der alleine vors Tor oder da zum Tor gelaufen ist, ja. Muss ich sagen, das habe ich auch, ich habe das Frankfurt tatsächlich gegönnt, diesen Pokalsieg. Das war einfach nur top. Und ich finde allgemein auch die Fankultur von Frankfurt ist wirklich beeindruckend.
Ja, wie du das gerade schon wieder erzählt hast, ist schon wieder Gänsehaut. Also wirklich, das waren die krassesten Jahre, Monate, vor allem halt eben DFB-Pokal und Europa League so heftig. Und vor allem, wie traurig es jetzt eigentlich ist, dass ihr mit einer der letzten Mannschaften sind, die keine Ultras haben, also nicht keine Ultras gerade im Stadion haben.
Der HSV hat auch keine Ultras. Ist. Da ist vorne auch keine Ultras noch nicht.
Ist halt einfach so traurig, weil jetzt vor allem während der Europa League, wir leisten, also Bundesliga wollen wir gar nicht drüber sprechen, aber Europa League, also da, wenn da die Fans oder generell, die Ultras machen so viel, vor allem bei der Eintracht aus, so unglaublich viel. Und die sind so wichtig und es ist einfach so traurig, dass sie nicht da sind. Und ja, und ich glaube, das wird auch noch so bleiben. Einige Zeit, mal schauen. Ich hoffe aber, dass es bald wieder soweit ist. Genau. Ja, jetzt machen wir nochmal, gehen wir in die vorletzte Kategorie rein. Und es ist sogar ein Spiel, das letzte Spiel, nämlich
das Speed FAQ.
Ziemlich selbsterklärend. Ich stelle dir jetzt entweder oder Fragen, so kleine Fragen, und du musst sie halt beantworten.
Jo.
Selbsterklärend. Perfekt. Fangen wir direkt an. Mit deinem Lieblingsspieler?
Moritz Heier.
Bremen oder St. Pauli?
Bremen.
Heimsieg oder Auswärtssieg?
Heimsieg.
10.000 Abos oder blauer Haken?
10.000 Abos.
Zockst du FIFA?
Ja.
Deine Top 3 HSV-Spieler All-Time?
All-Time. Uwe Seeler, Raphael van der Vaart, René Adler.
War aktueller Lieblingsspieler in Hamburg?
Moritz Heier.
Warst du schon mal in Frankfurt?
Nein. Doch! Airport war ich.
Oh, auch sehr schön. Lieblingsspieler aus Frankfurt?
Muss ich überlegen?
Sehr beliebt hier im Podcast ist Hinteregger. Wer ist bei dir?
Ich würde sagen Rode.
Rode auch, sehr schön. Basketball oder Handball?
Handball.
Strand oder Berge?
Strand.
Currywurst oder Döner?
Döner.
Und zum Schluss Kostic wieder im HSV-Trikot oder Alex Meyer?
Kostic.
Sehr gut, dann haben wir es auch abgeschlossen und starten in die letzte Kategorie rein.
Dein Social Media Auftreten.
HSV Newstime. Ich muss ehrlich sagen, du bist schon so wie so ein Vorbild für mich. Also ich verfolge dich wirklich schon ewig lang. Und genau, wir haben es vorher schon angesprochen. Dein erster Post, der noch da ist, sage ich mal, ist von 2019. Was genau war davor?
Das kann ich sehr, sehr gerne erzählen. Ich habe, mein erstes Bild in meinem Account habe ich am 18.3., am 18., doch, am 18.3.2018 erstellt. Muss ich sagen, auf dem Klo. Da kam auch der erste Beitrag. Dann habe ich halt lange halt Designs gemacht, auf dem Handy noch, was weiß ich noch. Mhm. Und da habe ich Bilder vom HSV benutzt. Ne? So wie man es halt macht, vom Instagram-Account. So, und das Problem war dann 2019, kam dann die Sportagentur, die Fotos für HSV macht, um die Ecke, Urheberrechtsverletzung. So, und diese Fotoagentur hat mit mehrere tausend Euro gedroht an Strafe.
Die haben dich angeschrieben?
Ja.
Oder direkt?
Ja, mehrere Fanpage haben die angeschrieben, weil wir die Bilder halt benutzt haben und die haben das Urheberrecht da drauf gehabt.
Heftig.
Und der HSV konnte das zum Glück regeln und dann mussten wir halt die Bilder rausnehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Bilder nicht gelöscht, ich habe die noch alle im Archiv. Mhm. Und seitdem, nach 2019 habe ich dann nur noch, konnte ich halt die offiziellen Bilder nicht mehr nutzen und ich bin Schüler, ich verdiene kein Geld so richtig und ich wollte halt für solche Bilderlizenzen kosten auch ein bisschen was.
Ja,
wollte ich halt nichts bezahlen, dann hatte ich zum Glück zwei, drei sehr, sehr gute Menschen, einmal Rautenfranz, Fotomatze und rollende HSV-Fans, die sind halt relativ bei jedem Spiel dabei gewesen zu der Zeit und haben dann immer für mich Bilder geschossen, die konnte ich dann verwenden, das ging auch vorübergehend ganz gut und dann
sehr gut, ja.
Und dann kam die Corona-Phase.
Scheiße, ja.
So, das war kompletter Genickbruch für mich. Ich habe probiert, mit irgendwelchen Bildern, die noch von früher waren, halt die zu benutzen, aber irgendwann ging die halt auch aus und es hat keinen Spaß mehr gemacht. Also mir hat die komplette Seite keinen Spaß mehr gemacht, muss ich sagen, weil die Seite lebt ja von News, aber auch von den Designs, weil ich wirklich liebe es zu designen.
Kenne ich selber.
So. Und die wurde da einfach alles wurde dir weggenommen sozusagen. So, und dann, ja, habe ich dann angefangen, mir dann seit diesem Sommer dann selber die Spieler zu malen oder die allgemein die Spieler dann oder die Spielerbilder halt einfach alle selber zu malen. Dadurch habe ich ja mein eigenes Urheberrecht dann.
Ja, das stimmt, genau. Ja, du sagst gerade, du sprichst es an, du malst deine Beiträge quasi selber. Sag mir bitte, welche Note hast du in Kunst? Das muss doch eine 1 sein, oder?
Ich muss sagen, ich habe gar keine Kunst mehr, weil hey, mittlerweile ist Kunst da weg. Ich hatte Kunst eine 2, ganz früher.
Oh, souverän, sehr gut. Spiegelt sich jetzt auch wieder, sehr, sehr schön. Genau, ja, ganz klassische Frage, wie bist du überhaupt zu dem Account gekommen?
Ich habe früher schon einen Account gehabt, der hieß, glaube ich, HSV News 1887 oder so. Da habe ich aber nur so Screenshots hochgeladen. Und dann, irgendwann habe ich damit aufgehört und dann habe ich einfach gedacht, boah, ich habe irgendwie Bock, wieder eine HSV-Fanpage aufzumachen, aber ein bisschen was anderes zu machen, so irgendwas designmäßig. Und das gab es beim HSV noch nicht. Also in der kompletten HSV-Fanwelt auf Instagram gab es das nicht. Das heißt, ich habe so eine Nische genutzt für mich und habe dann angefangen mit Designs. Und das hat dann eigentlich schon relativ früh Reichweite bekommen. Mhm. Und dann haben auch immer mehr Seiten damit angefangen, Designs zu machen. Aber ich würde sagen, ich war einer der Ersten, also mir ist kein anderer bekannt gewesen da zu der Zeit, der Designs gemacht hat, also in der HSV-Bubble, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, interessant. Wenn du so überlegen würdest, was ist das Krasseste, was dir je mit dieser Seite passiert ist oder was du mit der Seite erlebt hast?
Ich würde schon sagen, auf jeden Fall das mit dieser Fotoagentur. Und ich hatte mal ein Shitstorm. Auch ich habe das mal erlebt tatsächlich. Da wurden ganz viele Accounts von mir, es wurden ganz viele Accounts erstellt, womit ich vollgespammt wurde. Weil ich habe früher, da war ich naiv, da habe ich früher mal so Seiten bewertet mit Noten. Und da war, glaube ich, irgendeine Seite dabei, die habe ich so ein bisschen schlechter benotet. Und die Seite war dann ein bisschen abgefuckt auf mich. Und hat dann mit seinen Freunden da so ein bisschen auf mich rumgestichelt, würde ich mal sagen, und hat dann ein paar Accounts gegen mich erstellt. Ach, aber das hat sich danach halt auch gelegt. Ja, das war so das Schlimmste, glaube ich, was ich mit der Seite erlebt habe.
Und gibt's auch was Positives, was du mit der Seite erlebt hast? Also was das krasseste Positive, sag ich mal?
Natürlich. Also die Seite allgemein, die Community ist unglaublich. Mir folgen auch schon viele HSV-Verantwortliche, was mich sehr, sehr stolz macht, muss ich sagen. Spieler gucken meine Story, also wirklich Spieler liken auch meine Beiträge, so wie jetzt da, ich habe das eine Video ja da gemacht für Tommy Doyle, der hat es geliked, der hat kommentiert. Es gibt immer wieder natürlich schöne Momente, muss ich sagen.
Ja, das sehe ich genauso, das ist bei mir genauso, ja. Gibt es denn ja so ein Ziel für deine Seite, die du dir irgendwie vorgenommen hast, oder gibt es keins richtiges?
Mein größtes Ziel von Anfang an war, die 10.000 Abonnenten erreichen. Danach ist alles egal.
So sieht es bei mir auch aus. Das ist irgendwie so ein früher war es ja noch krasser, sag ich mal, wo man dann diesen früher Swipe-Up-Link noch bekommen hat.
Ja, das stimmt.
Jetzt hat es ja jeder, sag ich mal so.
Und aber auch einfach dieses 10.000 stehen zu haben.
Ist ja, einfach, auch ultra.
Das war einfach mega und das ist mein absolutes Ziel. Danach kann passieren, was will. Hauptsache, das wird erreicht. Und dafür kämpfe ich auch. Also dafür arbeite ich auch wirklich. Pack da auch wirklich Herzblut rein in die Seite. Und ja.
Ja. Und jetzt ist so eine, ja, wie soll man sagen, die Frage ist ein bisschen vielleicht, muss man erstmal verstehen. Gibt es bei dir so einen Lieblingsfollower? Also gibt es so jemanden, der dir folgt? Also ich glaube, du hast schon gesagt, ein paar Hamburg-Spieler folgen dir. Aber gibt es dir so einen Follower, der dir am meisten bedeutet?
Es gibt ein paar Follower, die schon von Anfang an dabei sind. Und es gibt auch immer wieder welche, die auch wirklich zu mir kommen und mir wirklich die Frage stellen, weil sie wissen, ich bin eine seriöse Quelle für die. Ich würde jetzt ungern irgendwelche Namen nennen, weil klar, viele mögen das auch nicht. Aber natürlich gibt es so 4, 5, da sieht man den Namen und man weiß einfach, die sind von Anfang an dabei. Und das macht einen auch irgendwie stolz dann.
Klar, ja. Ja, schön. Genau, jetzt nochmal, du hast ja auch auf Spotify so Playlisten von HSV-Spielern. Mhm. Die Playlist mit den meisten Followern ist von Leibold. Gibt es bei dir so eine Lieblingsplaylist, wo du auch selber mal gerne reinhörst, oder?
Ich höre tatsächlich sehr gerne in Moritz Heyers Playlist rein, weil der hat ungefähr meinen Musikgeschmack. Mhm. Aber auch Leibolds Playlist eigentlich durchgemischt, die höre ich auch sehr gerne. Genau.
Sehr gut, ja. Und wie sieht es aus? Hast du schon irgendwelche Pläne vielleicht für die Zukunft mit deiner Seite? Vielleicht, ich meine, du hast jetzt Spotify, die ganzen Playlisten, vielleicht entwickelt sich ja dabei halt auch mal ein Podcast oder so, oder ist es nicht so dein?
Bisher ist das nicht in Planung, aber ich versuche, ich plane natürlich im Hintergrund ein paar Projekte natürlich, auch mit HSV-Spielern und mit HSV-Verantwortlichen, sage ich mal, um da ein bisschen was zu machen. Ich hatte jetzt letzte Woche mal das erste Mal mit einem Bekannteren was in der Story gemacht, eine kleine Kooperation.
Das habe ich gesehen, ja.
Sehr gut. Ja, und das soll auch so in der Zukunft weitergehen ungefähr. Ist auch geplant mit dass Finn Bönker, ne, haben wir angesprochen, Karlsruhe-Spiel, dass er so ein bisschen seine Erfahrung aus dem Karlsruhe-Spiel, so seine Gefühlslage widerspiegelt. Und das kommt auch exklusiv dann auf meiner Seite dann nur. Mhm. Und ja, das sind so die Projekte, die so im Plan sind.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Hört sich sehr gut an. Und das wär's von mir. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ja.
Ich bedanke mich auch. Ich muss auch sagen, es war mein erster Podcast, den ich jemals aufgenommen habe.
Okay.
Hat wirklich Spaß gemacht. Top.
Sehr schön, das freut mich. Genau, der Podcast wird morgen um 19 Uhr erscheinen auf Spotify. Dazu auch noch ein Infopost, sage ich mal, wo ein paar wichtige Sachen drinstehen. Ein bisschen HSV-Check, sage ich mal. Genau, wir haben heute Donnerstag. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Wünsche ich dir auch.
Wir bleiben in Kontakt.
Ja.
Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.